Ich lese heute aus dem dritten Kapitel des Jakobusbrief die Verse 1 bis 12. Da geht es ja um das wichtige Reden oder richtige Reden, die Kontrolle der Zunge, die ja viel Übles anrichten kann, aber auch zum Segen eingesetzt werden kann. Ich lese zunächst aus der 84er Übersetzung und dann lese ich es nochmal im unrevidierten Text. Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch ein Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Lässt auch eine Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Und vielleicht für andere den etwas geläufigeren Text lese ich noch einmal zum Gesamtverständnis. Liebe Brüder, unterwinde sich nicht jedermann Lehrer zu sein, und wisst, dass wir desto mehr Urteil empfangen werden. Denn wir fehlen alle mannigfaltig. Wer aber auch in keinem Wort fehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Siehe, die Pferde halten wir in Zäumen, dass sie uns gehorchen, und wir lenken ihren ganzen Leib. Siehe, die Schiffe, ob sie wohl so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wo der hin will, der es regiert. Also ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch ein Wald zündet's an. Und die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Also ist die Zunge unter unseren Gliedern und befleckt den ganzen Leib und zündet an allen unseren Wandel, wenn sie von der Hölle entzündet ist. Denn alle Natur der Tiere und der Vögel und der Schlangen und der Meerwunder wird gezähmt und ist gezähmt von der menschlichen Natur. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Durch sie loben wir Gott, den Vater, und durch sie fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde geht Loben und Fluchen. Es soll nicht, liebe Brüder, so sein. Quillt auch ein Brunnen aus einem Loch süß und bitter? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Ölbeeren oder ein Weinstock Feigen tragen? Also kann auch ein Brunnen nicht salziges und süßes Wasser geben. Soweit dieser Text. Wir haben ja gelesen, dass ein vernünftiger Gottesdienst, wenn wir Gott dienen wollen, damit zusammenhängt, was wir reden. Unsere Zunge, unsere Worte spiegeln einen guten oder schlechten Gottesdienst wider. Und wir haben hier gerade gelesen, dass die Worte ein Spiegel dafür sind, was wir innerlich leben. An den Worten kann man erkennen, wer wir sind, wo wir herkommen, was uns bewegt. Und wir haben gelesen im ersten Kapitel, Vers 19, ich möchte das nochmal wiederholen, dass wir ja schnell zum Hören sein sollen und langsam zum Reden. Und dieses Wort langsam zum Reden hat schon einen besonderen Grund, weil wenn wir zu schnell sind zum Reden, oft Dinge reden, die nicht gut sind, die unseren Wandel anzünden zum Schlechten und auch ein Feuer entzünden, wodurch andere mit versenkt oder verzehrt werden. Und im Vers 26 des ersten Kapitels haben wir auch gelesen, wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Die Zunge im Zaum. Wir haben dieses Beispiel hier gelesen, dass man ja einem Pferd auch einen Zaum ins Maul legt und dadurch den ganzen Körper lenkt des Pferdes. Und jetzt sollen wir auch unsere Zunge im Zaum haben, damit dadurch auch der gute geistliche Wandel entstehen kann. Jakobus, und ich möchte das kurz wiederholen und in Erinnerung bringen, Jakobus schrieb ja an die Stämme Israels, an die zerstreuten Stämme Israels, an die Gläubigen unter ihnen, die Jesus Christus kennengelernt haben. Und ein Sprichwort sagt ja, wo zwei Juden sind, gibt es drei Meinungen. Das bedeutet also, das wird immer geredet, geredet, geredet und jeder weiß es besser. Nicht nur zweimal besser, sondern sogar ein drittes Mal auch noch besser. Und da, wo viel geredet wird, geht es oftmals auch ohne Streit nicht ab. Die Rede wird härter, sie wird gewichtiger, weil man sich ja durchsetzen möchte. Und hier werden wir aber ermahnt durch Jakobus, und er will es auch gerade seinen Volksbrüdern sagen, aber auch allen, die an Jesus glauben, durch den Heiligen Geist ist Neues geschehen. Da ist die Vollmacht entstanden, die Zunge im Zaum zu halten. Nicht schnell sein mit dem Reden, sondern langsam. Bedacht, abwägen, Zeit haben. Wir denken an den Herrn Jesus, der manchmal ganz aufhörte zu reden und ließ die anderen einfach reden. Sie haben Fragen gestellt, er hat keine Antwort mehr gegeben. Er hielt die Zunge im Zaum. Und einmal sagte er, ich habe es ja allen gesagt. Muss ich es denn nochmal sagen? Er suchte also nicht Gehör als Mensch. Er suchte nicht, sich in den Vordergrund und in das Recht zu stellen, sondern verkündete nur die Wahrheit des himmlischen Vaters. Und wer es gehört hat, hat es gehört. Da brauchen wir nicht mit Nachdruck noch nachhelfen zu wollen. Zunge im Zaum halten. Und wir merken für uns ganz persönlich, wie schwer das ist. Wenn wir merken, jemand hat uns nicht richtig zugehört oder er glaubt uns nicht, dann setzen wir immer noch ein paar Sätze drauf. In der Hoffnung, dass er uns endlich glaubt. Nach 5 Minuten, nach 10 Minuten, vielleicht nach einer halben Stunde. Wir setzen immer wieder an. Und sündigen fortwährend, fortwährend. Wenn wir nicht die Zunge im Zaum halten, dann bleiben wir nicht auf dem gesegneten Weg des Lebens. Die Tiefe unseres Glaubens wird daran geprüft. Und wenn ich in mein eigenes Leben hineinschaue, am Anfang des Glaubenslebens habe ich auch immer versucht, durch Überzeugungsarbeit immer zu reden, Briefe zu schreiben und viel. Bis ich dann merkte, das bringt überhaupt keine Frucht. Wenn der Herr das Herz nicht des Nächsten bewegt, dann kann ich reden, solange ich will, und es geschieht nichts. Und wenn ich nur denke, durch mein Reden würde jemand sich bekehren, dann vergreife ich mich in den Worten und im Ton. Und so wurde ich immer ruhiger diesbezüglich. Und der Herr schenkte es dann, dass ich manchmal überhaupt nichts mehr sagen musste. Denn es ist sehr wichtig, das, was man sagt, auch in der Art zu sagen, wie Jesus es gesagt haben will, im Frieden, in der Liebe und nicht im Zorn, nicht im falschen Eifer. Zwei Juden, drei Meinungen. Die Tiefe des Glaubens wird also auch an der Äußerung der Rede geprüft. Erstens, Jesus ist doch für alle Schuld gestorben und zu aller Rechtfertigung auferstanden. Das heißt also nicht nur für einige grobe Sünden, sondern für alle Sünden, auch für das schlechte Reden ist er gestorben, für das falsche Reden. Wir lesen ja im Evangelium Matthäus 12, Vers 35, wo der Herr ja darauf hinweist, dass es schon auf die richtige Rede ankommt und dass man das doch mal bedenken soll, denn aus den Worten, die wir reden, werden wir auch gerichtet werden. Matthäus 12, 35, ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Ich sage euch aber, dass die Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnützigen Wort, das sie geredet haben. Also guter Schatz sind nutzbare Worte, nützliche Worte, schlechter Schatz sind nichtsnutzige Worte. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden, aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Nun soll uns bewusst sein, und das will der Jakobus hier sagen, schau, auch für die Worte ist der Herr Jesus am Kreuz gestorben, die nicht Bestand haben vor seinem Angesicht. Jetzt darf etwas Neues geschehen, nämlich, dass auch die Worte, die Zunge, die die Worte ausspricht, Veränderung erfährt. Nicht in gleicher Weise weiterredet wie früher, nicht die gleichen Worte nutzt wie früher, sondern eine andere Botschaft formuliert und hat. Denn Jesus ist für alle Schuld gestorben. Er hat alles mit ans Kreuz genommen, unsere Gedanken, unsere Sinne, und er hat uns gereinigt von all dem, was sich da im Verborgenen abspielte, und dann aus dem Verborgenen ans Licht nach außen trat. Darum können also jetzt alle Bereiche unseres Lebens unter seiner Führung im Sieg ablaufen. Das will hier Jakobus sagen. Auch die Zunge, die kein Mensch bändigen kann. Ja, man kann vieles bändigen. Wenn wir in den Zirkus gehen, dann sehen wir ja, wie die Tiere dressiert worden sind. Aber die Zunge kann kein Mensch von sich aus bändigen. Das bringt er nicht fertig. Das muss Gott tun. Aber Jakobus sagt, das hat jetzt Gott in Jesus getan. Jetzt dürft ihr euch ihm anvertrauen, damit nicht zwei Juden drei Meinungen haben, sondern dass ihr eine Meinung habt im Herrn und davon redet. Also alle Bereiche des Lebens dürfen jetzt unter der Führung des Heiligen Geistes sein, die Gedanken, die Worte und die Werke. Ein zweites, wo nimmt die Sünde ihren Anfang? Sie nimmt den Anfang in den Gedanken. In den Gedanken, und dann äußern sich diese Gedanken in Worte und dann kommt es zur Tat. Wir können das an einigen Beispielen auch sehen, zum Beispiel in 1. Mose 3. Da geht es ja um den Sündenfall. Und wie ist dieser Sündenfall zum Vollzug gekommen? Durch die fremden Gedanken. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde. Die Schlange, hier ein Bild für den Satan. Und sie sprach zum Weibe, also zu Eva, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach zunächst die Frau, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug macht. Sie dachte darüber nach. Die Gedanken, ja, sieht ja gut aus. Klug macht er auch. Da fing es an. Da fing es an. Und dann kam die Tat dazu. Sünde ist in der Gedankenwelt zunächst produziert. So tief geht es, was ich denke, das soll jetzt kontrolliert werden durch den Heiligen Geist. Sie nahm, sie aß und sie zündete das Feuer nicht nur bei sich an, sondern gab auch ihrem Mann davon. Und wir hören ja jetzt gerade im Radio, nicht, dass da jemand umhergeht. Jetzt sind schon 13 Personen, die vergiftet worden sind auf den Weihnachtsmärkten. Da wird was angeboten. Die Leute trinken das und dann wird ihnen übel, schlecht und fallen um. In Gedanken hat die Sünde ihren Ursprung. Oder ein Kapitel weiter, in 1. Mose 4, wo es um den ersten Mörder geht. Vers 3 bis 5, da begab es sich nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum ergrimmst du, warum senkst du deinen Blick? Also da arbeitete in Gedanken schon etwas in ihm. Ist es nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Also hier ging es auch in der Gedankenwelt des Kain vor sich, da produzierte sich etwas, was zur Tat werden sollte. Und wir lesen es ja dann weiter. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder und schlug ihn tot. Zunächst war das in seiner Gedankenwelt. Dieser Zorn darüber, dass Abel augenscheinlich gesegneter war als er. Jakobus will das mit ansprechen und sagen, pass auf, was du redest, denn was du redest, ist in deinen Gedanken produziert worden. Lass bitte in deiner Gedankenwelt Gott zu. Jesus zu, dass er diese ordnet, damit dann, was daraus folgt, auch zu seiner Ehre ist und zum Wohle des Nächsten. Also die Sünde fängt an in den Gedanken. Ein drittes, wer aber im Glauben an Jesus Christus zu Gott kommt, erfährt nicht nur Vergebung seiner Schuld, sondern empfängt auch die Kraft des Heiligen Geistes, jetzt das neue Leben leben zu können, eine neue Sprache sprechen zu können. Das ist was Wunderbares. Man hat plötzlich Worte, man hat Gedanken, die man vorher nicht hatte, die nämlich aus Gott sind und die Gott meinen, die auch die gegenwärtige Welt aus Gottes Augen anschauen, betrachten, beurteilen, empfehlen und darauf eingehen und sie auch nutzen. Wie es Paulus sagt, dass wir die Welt gebrauchen, ohne sie zu missbrauchen. Das ist eine neue Schau, ein neues Denken, ein neues Reden auch über diese Dinge. Das heißt also, wir leben nicht nur als solche, die dankbar sind, dass ihnen die Schuld vergeben wurde, sondern wir leben als neue Kreaturen, die jetzt Vollmacht bekommen haben, so zu leben, wie es Gott gefällt. Ich lese mal aus Römer 8 einige Verse, ab Vers 11. Da heißt es, wenn nun der Geist dessen, also der Heilige Geist, der Geist des Vaters, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das heißt also, er wird diesen sterblichen Leib anders einsetzen, als er zuvor gelebt hat. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben, reden, denken. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Und in Vers 3 von Kapitel 8, was dem Gesetz unmöglich war, was also dem natürlichen Menschen auch unmöglich war, zumal das Gesetz durch das Fleisch geschwächt war, das heißt, der sündige Mensch konnte das Gesetz gar nicht halten, das tat allein Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Deswegen sagte Jakobus hier, die Zunge kann kein Mensch beherrschen. Das tat Gott. Jetzt brauchen wir also ihn zur Beherrschung der Gedanken und der Zunge und somit auch der Tat. Denn was in Gedanken produziert wird, will sich äußern über die Zunge und letztlich zur Tat werden. Das tat Gott. Er sandte seinen Sohn und verdammte die Sünde im Fleisch. Eine wunderbare Botschaft, eine Weihnachtsbotschaft. In der äußeren Heiligung des Gläubigen breitet sich also der Sieg über die Sünde zuerst über die Taten aus, dann über die Worte und als letztes über die Gedanken. Das merken wir in unserem eigenen Leben, nicht? Wenn wir die Taten schon optisch gesehen gut hingekriegt haben, indem wir streicheln statt schlagen, und auch die Worte so formulieren konnten, dass sie nicht so sehr anstößig waren, arbeitet immer noch unsere Gedankenwelt und denkt oftmals anderes, als wir sagen. Wir sagen zu dem anderen, schön, dass ich dich sehe, und eigentlich denke ich dann, ach, ist er schon wieder da. Ja, das heißt, die Gedankenwelt ist das Letzte, was wirklich beherrscht wird. Wir können oft mit Taten so erscheinen, als ob wir schon im Sieg leben. Auch unsere Worte können fromm formuliert sein, aber unsere Gedanken sind oftmals noch nicht beherrscht. So geht es in dieser Reihenfolge. Darum sucht Gott die Frucht des Glaubens in dem neuen Wesen durch Christus bei uns. In Matthäus 7, ich lese nochmal aus dem Evangelium, steht ab Vers 15, sagt der Herr Jesus, seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, also das heißt äußerlich scheinen sie dort schon in Ordnung zu sein. Aber inwendig sind sie immer noch reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, kann man denn Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln. Das hat auch Jakobus so formuliert. Ein viertes. Er sagt, es unterwinde sich nicht jedermann, Lehrer zu sein. Es ist nicht jeder Lehrer, denn zu bedenken ist, dass der Lehrer sein will, auch eine doppelte Verantwortung trägt und zur Verantwortung gezogen wird. Wer glaubt, andere unterrichten zu sollen, soll wissen, dass er viel mehr zur Rechenschaft gezogen wird als der, den er unterrichtet. Aber damit ist auch Folgendes gemeint, dass das Unterrichten oder Lehrer sein und das Weitergeben der Botschaft einer Berufung entsprechen muss. In Epheser 4, Vers 11 steht ja auch, etliche sind Lehrer, etliche, ja, einige. Und die Jünger wurden alle durch Jesus berufen. Kein Jünger hat sich selbstständig in diese Nachfolge, in diesen Dienst eines Apostels bringen können. Er musste berufen sein, auch Paulus musste berufen sein, obwohl er ein Eiferer um Gott war. Er wollte was Gutes machen und der Herr sagt, es ist alles schlecht. Wenn ich dich nicht berufe, dann trittst du immer daneben. Dann machst du das Schlechte, obwohl du das Gute willst. Also es muss eine Berufung sein, denn andere zu lehren setzt nicht nur Erkenntnis über das Wort Gottes voraus, sondern auch ein glaubhaftes Zeugnis im Wandel, dass nicht Rede und Wandel auseinanderklaffen. Denn wir fehlen, so schreibt Jakobus, mannigfaltig. Wir fehlen mannigfaltig. Also da muss man aufpassen. Aufpassen. Wir sind nicht vollkommen. Wir fehlen mannigfaltig, auch wo wir es nicht merken. David betete in Psalm 19 und sagt, ja, wer kann denn merken, wie oft man fehlt. Herr, vergib mir auch die verborgenen Fehler. Da ist so vieles. Und wenn er nicht berufen wäre, wäre noch viel mehr Fehler da. Also vorsichtig. Die Berufung beinhaltet auch eine Korrektur des Denkens und des Redens, obwohl man noch nicht vollkommen ist. Auch mit der Zunge. So hatte David seine Not, wollte er nicht sündigen und tat es, aber leider allzu oft. Wir lesen das im Psalm 39. Ich habe mir vorgenommen, ich will mich hüten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ein wunderbares Vornehmen. David hat auch gedacht, er könne es schaffen. Ich will meinen Mund einen Zaum anlegen. Zaum haben wir auch in Jakobus gelesen, nicht Zaum, dann kann man den ganzen Leib regieren, solange ich den Gottlosen vor mir sehen muss. Ich will dennoch das Richtige reden, wenn ich den Gottlosen sehe. Ich möchte nicht sündigen, ich möchte nicht über ihn herziehen, was er falsch macht. Möchte ihn nicht anklagen. Ich möchte nicht ihn verurteilen. Das hat er sich alles vorgenommen. Er sah den Gottlosen und die gottlose Welt und wollte aber doch geistlich reden. Und dann sagt er weiter, ich bin verstummt und still und ich schweige fern der Freude und muss mein Leid in mich fressen. Das heißt, es fiel mir gar nicht so leicht, die Gottlosigkeit um ihn herum zu sehen. Fiel ihm ja nicht leicht. Am liebsten hätte er dreingeschlagen. Am liebsten hätte er geredet, was machen die dort? Fiel ihm ja nicht leicht. Aber dann arbeitete es innen in ihm weiter. Mein Herz ist entbrannt in meinem Leibe Und wenn ich daran denke, brennt es wie Feuer. So rede ich denn mit meiner Zunge. Ich habe eigentlich einen Bund gemacht mit meiner Zunge, dass ich nicht reden will. Ja, so sagt er. Aber ich halte es nicht aus. Ich schaffe es aus mir heraus nicht. Ich brauche die Kraft Gottes, dass ich den Gottlosen sehen kann und dennoch ihn nicht verurteile. Dass er was Falsches macht und ich ihn nicht in den Abgrund wünsche, sondern für ihn beten kann, ihn segnen kann. Und dann setzt David hinzu, weil das so schwer ist, oh Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Lehre mich das doch, dass ich endlich stille sein kann. Lehre mich, dass ich doch vor dir stehen muss und muss Rechenschaft über meine Worte ablegen. Darum hilf du mir jetzt, dass meine Worte so sind, wie es dir gefällt. Fünftens, im Wachstum des Glaubens soll auch die Beherrschung der Worte zu spüren sein. Denn wenn im Glauben durch Gottes Offenbarung, wem im Glauben viel anvertraut worden ist, von dem wird ja auch viel gefordert, haben wir uns gesagt. Darum müssen wir durch den Heiligen Geist in die Zucht genommen werden. In Lukas 12 lesen wir etwas und auch in 1. Korinther 9, welche Zucht manchmal nötig ist im eigenen Leben, um am Wort Gottes zu bleiben. Zunächst Lukas 12, Vers 47 und 48. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden müssen. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Das will also zunächst bedeuten, dass das, was wir bekommen haben, wir recht verwalten sollen, denn es wird von uns auch Rechenschaft darüber gefordert werden. Und je mehr jemand von Jesus möchte, desto verantwortungsbewusster muss er damit umgehen, denn es wird mehr auch von ihm gefordert. Und jetzt kommen wir zu 1. Korinther 9, wo Paulus ja auch mit diesem Kriterium genau zu kämpfen hatte wie alle Gläubigen. Er musste auch aufpassen, was er sagt, aber er ließ eine Zucht zu und bekundete das auch für andere, die sich dieser Zucht unterstellt haben. Er schreibt hier, ab Vers 2 lese ich mal, bin ich für andere kein Apostel, so bin ich's doch für euch, denn das Siegel meines Apostelamts seid ihr in dem Herrn. Also ich bin ein Apostel, sagt er, das ist meine Berufung. Aber diese Berufung, der Berufung muss ich auch gerecht leben. Das heißt, ich muss mich auch einer gewissen Zucht unterwerfen. Und das schreibt er hier ab Vers 4. Haben wir nicht das Recht zu essen und zu trinken? Damit will er sagen, wie an anderen Stellen, ich muss mich manchmal dem Fasten unterwerfen, damit ich in der Zucht bleibe. Damit nicht mein Leib mit mir durchgeht. Haben wir nicht das Recht, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Er wollte für sich sagen, und das ist jetzt nicht generell übertragbar für jeden Einzelnen, aber für sich, ich muss unter der Zucht bleiben der Berufung und bei mir ist es so, dass ich auch unverheiratet bleiben muss, damit ich meinen Auftrag leben kann. Das ist nur ein Beispiel für Zucht. Oder haben allein und ich und Barnabas nicht das Recht, nicht zu arbeiten? Also er meinte damit, er hätte ja genauso gut in einem Berufsleben aufgehen können. und er hätte ja viel verdienen können in seinem Beruf. Aber er musste verzichten und musste sogar Geschenke annehmen, um Jesus zu dienen. Und das war auch eine Zucht, eine Demütigung. Ich weiß noch in früheren Zeiten, schon als Schüler oder auch später als Auszubildender oder als Student, wenn jemand meinte, großzügig mir was schenken zu müssen, oder von anderen habe ich es auch gehört, dann sagte man, ja, denkst du, ich kann mir das selber nicht leisten? Also da steckte irgendwie so eine Aufforderung, naja, komm, ich will dir mal was schenken, nicht? Du bist ein armer Kerl, denkst du, ich kann mir das nicht leisten? Und das meint hier Paulus. Haben wir etwa als Einzige keine Macht zu arbeiten? Nein, wir begeben uns unter diese Zucht, die Demütigung, dass wir dem Evangelium treu bleiben wollen und vielleicht sogar von Almosen leben müssen. In Vers 19: Denn obwohl ich doch frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen unter dem Gesetz bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Und so weiter und so fort. Also Paulus wollte hier sagen, dass er sich die Zucht auferlegen lässt durch den Heiligen Geist, die nötig ist, damit das, was er zu tun hat, auch zur Ehre Gottes getan wird. In Vers 27, ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Also hier wird genau diese Spannung aufgezeigt. Ich muss in den Zaum kommen des Heiligen Geistes, damit das, was ich im Auftrag Jesu zu tun habe, auch glaubwürdig tun kann. Hier verstehen wir wirklich, was Jakobus auch sagt, nicht? Auch mit der Zunge, mit den Werken, mit den Taten, dass das alles unter der Führung des Geistes Gottes sein soll. Und er schreibt es ja an Juden, an solche, an Vertreter des Volkes Israel, die gewohnt waren, nach den Geboten selbstständig zu handeln, die dann die Gebote vor Augen hatten und versuchten, sie einzuhalten, aber in Wahrheit immer scheiterten, bei allen Vornehmen. Und nun wird gesagt, jetzt in Jesus Christus ist das Neue da. Da geht es sogar bis in eure Gedankenwelt hinein. Jesus war der allein Vollkommene und das vollkommene Vorbild. Er hatte keine Sünde und konnte mit Recht sagen und die Leute fragen, könnt ihr mich einer Sünde zeihen? Könnt ihr irgendeine Sünde bei mir nachweisen? Niemand konnte das. Er hatte keine Sünde, obwohl er versucht worden ist, gleich wie wir, und blieb ohne Sünde. Die Zunge, noch einmal darauf zurückzukommen, ist also ein kleines Glied und schwer zu zügeln. Wie haben wir gelesen, sie kann Loblieder singen, sie kann aber auch schimpfen. Sie kann in Liebe reden, sie kann aber auch schreien. Sie kann verleumden und sie kann lästern und sie kann Dankgebete aussprechen, was die Zunge alles kann. So soll es aber nicht sein. Einige Verse aus den Sprüchen lauten so, um auch deutlich zu machen, wo Grenzen für das Reden aufgelegt sind, damit kein übles Reden daraus entsteht. In Sprüche 10, Vers 19. Wo viel Worte sind, da geht's ohne Sünde nicht ab. Also anders gesagt, lass deine Worte wenig sein. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. So steht es hier geschrieben. Oder in Sprüche 15, Es ist ohnehin sehr empfehlenswert, das Buch der Sprüche, das ist so ein Handbuch für den Alltag, mal zu lesen. Eine linde Antwort stillt Zorn. Lindigkeit stillt Zorn. Ein hartes Wort erregt Grimm. Also was produziert meine Zunge? Ein lindes Wort oder ein hartes Wort? Die Folge ist bei dem ersten Stillung des Zorns, beim zweiten Erregung von Grimm. Was soll nun die Zunge tun? Sie soll eine linde Antwort geben. Kapitel 12, Vers 25, auch wir sind noch im Buch der Sprüche, das hilft uns sehr, wenn wir dies lesen. Da steht ja auch im zweiten Teil des Verses, ein freundliches Wort erfreut ihn. Sorge im Herzen bedrückt den Menschen, aber ein freundliches Wort erfreut ihn. Das heißt nicht ein maßregelndes, zurechtweisendes Wort, ein freundliches Wort. Das kann die Zunge alles machen, unter der Führung des Heiligen Geistes. Kapitel 15, Vers 23. Es ist einem Mann eine Freude, wenn er richtig antwortet. Und wie wohl tut ein Wort zur rechten Zeit. Auch das ist uns ja fast nicht möglich, menschlich gesehen, zur richtigen Zeit das richtige Wort zu sagen. Wer weiß die richtige Zeit? Gott weiß sie. Ansonsten machen wir vieles mit den Worten kaputt, wenn wir nicht die richtige Zeit treffen. Hier steht es wunderbar geschrieben. Wie wohl tut ein Wort zur rechten Zeit. In Kapitel 25 von Sprüche, Vers 11. Ein Wort geredet, wiederum zur rechten Zeit, ist wie goldene Äpfel auf silbernen Schalen. Worte entscheiden also Situationen. Das will Jakobus hier auch sagen. So wie die Worte geführt werden durch den Heiligen Geist oder durch das Menschliche, so werden auch die Situationen gestaltet sein. Lesen wir dazu auch nochmal, was der Herr durch den Propheten Sacharja gesagt hat zu seinem Volk. Er hat sie aufgefordert, wie sie denken und reden sollen. Sacharja 7, Vers 10 und 8, Vers 17. 7, Vers 10 steht, tut nicht Unrecht den Witwen, Waisen, Fremdlingen und Armen. Und denke, also hier werden bereits die Gedanken angesprochen, keiner gegen seinen Bruder etwas Arges im Herzen. Da ist das schon, ja? Denke, dass keiner was Arges. Kapitel 8, Vers 17, keiner ersinne Arges in seinem Herzen gegen seine Nächsten. Liebt nicht falsche Eide, denn das alles hasse ich, spricht der Herr. Wir merken also, dass die Zunge, wenn sie schon von den negativen Gedanken entfacht wird, ungute Situation hervorbringt. Ich komme zum Schluss, mein siebtes. Ein Kind Gottes soll also eine klare Rede haben. Jesus sagt, ja muss ja sein, nein muss nein sein. Durch Zucht in der Rede geschieht also auch Zucht in den Gedanken oder Zucht in den Gedanken, auch Zucht in der Rede. Und das Letzte, die Wirklichkeit des Glaubens schenkt Jesus Christus allein denen, die ihr Leben in seiner Hand lassen. Die Wirklichkeit des Glaubens wird also auch ersehen an den Worten, an der Rede. Und das schenkt der Herr denen, die ihr Leben in seiner Hand lassen und gerne wie Paulus auch sich eine Zuchtschnur anlegen lassen. Und die lautete bei Paulus, dass er dem vergänglichen Wesen der Welt gegen die Erkenntnis Gottes Ade sagte. Das heißt, er zog die Erkenntnis Gottes vor. Vor der Freude in der Welt zu leben mit den Dingen dieser Welt. Ich lese uns das mal aus Philipper 3. Da sagt er das so ganz deutlich, Vers 7 und weitere. Was mir Gewinn war, und da spricht er also von dem natürlichen Leben in dieser Welt, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet, weil er unter der Führung des Geistes Gottes stehen wollte. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi. Also die war ihm viel wichtiger. Jesu Christi meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Also er hat hier diese Zuchtschnur sich anlegen lassen und sagt, ich will bestimmt sein durch Jesus, durch seine Erkenntnis, damit meine Gedanken, meine Worte und somit auch meine Taten vor ihm Bestand haben. Um das anzunehmen, ist ein demütiges Herz nötig, die Stille vor Gott, das Lesen in seinem Worte und das Gebet zu ihm. Jesus ist immer der Beschenkende, er ist das Leben. Durch ihn werden wir Lehrer werden für den Nächsten, das heißt also Zeugen. Das ist das Gebet, was auch im Psalm 86 steht. Herr, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Das möge der Herr uns schenken und mehr verklären in unserem persönlichen Leben.